Wer hat Kerm? Wer hat Kerm? Wer hat Kerm? Und das Wichtigste, wer ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel? Jesus, Halleluja, auf ihn wollen wir hören, ihm gehorchen, lernen. Ein herzliches Willkommen zu unserem Kirchweihgottesdienst hier in unserer wunderschönen St. Nikolauskirche. Auch allen, die an den Telefonen mithören und per Livestream mit dabei sind. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Ich grüße uns zum heutigen Kirchweihfest mit dem Leitwort aus Psalm 84. Nach einer neueren Übersetzung: Wie lieb sind mir deine Orte, die Orte, wo du dich gerne finden lässt, du Herr des Universums. Meine Seele sehnt sich nach dir an diesem Ort, unserem Gotteshaus, in deiner Nähe zu sein. Ich darf zum Gottesdienst Folgendes ansagen. Wir sprechen im Wechsel Psalm 63, Nummer 762. Nach dem Leitvers bitte ich die Männer, es gibt keinen Leitvers, wir fangen gleich an. Ich bitte die Männer, mit mir zu beginnen und die Frauen, die eingerückten Zeilen zu sprechen. Als Gloria-Lied singen wir 689, Gott in der Höhe sei Preis und Ehr. Herzlichen Dank allen Mitwirkenden und besonders unserem Posaunenchor unter der Leitung von unserem Obmann Alfred Sattes für die musikalische Gestaltung unseres Gottesdienstes. Ich wünsche uns allen einen gesegneten Gottesdienst und wir singen jetzt miteinander das vertraute Lied, das doch so gut wie kaum ein anderes zum Kirchweihfest passt. Tut mir auf die schöne Pforte, führt in Gottes Haus mich ein. 166, die Strophen 1 und 2 und 4 und 5. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir sind heute am Kirchweihsonntag zusammengekommen, um miteinander auf das Wort unseres Gottes zu hören und ihn mit unserem Gebet und Loblied anzurufen. Gott begegnet uns zuvorkommend in seiner unverdienten Güte. Wir aber haben uns von Gott getrennt, indem wir nicht zuerst nach seinem Willen gefragt, sondern unseren eigenen Willen durchgesetzt haben. In dieser Weise haben wir gesündigt, in Gedanken, in Worten und in dem, was wir getan oder unterlassen haben. Aus eigener Kraft, so sagt uns das Wort Gottes, können wir nicht frei werden. Aber wir dürfen sehen auf Christus und mit dem Zöllner beten: Gott sei mir Sünder gnädig. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, er vergebe uns unsere Sünde und führe uns zum ewigen Leben. Amen. Hört das Evangelium, die frohe Botschaft, mit den Worten des Liederdichters Manfred Siebald. Gott geht nicht mit uns um, wie wir es verdient. Vergilt nicht unsere Schuld, er hat sie gesühnt. Denn seine Liebe in Jesus Christus ist unwandelbar. Ja, deshalb ist Jesus Christus für uns gestorben. Durch ihn können wir Vergebung finden und zu fröhlichen Christen werden. Wer das als Getaufter im Glauben annimmt, das heißt von Herzen auf Jesus Christus vertraut, der wird selig. Der hat immer eine Zukunft. Und in dieser Zuversicht befestige und erhalte uns Gott, unser himmlischer Vater. Amen. Wir sprechen dem Psalm 63 unter der Nummer 762 im Wechsel. Die Männer beginnen mit mir. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Und wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, lieber Vater im Himmel, du hast uns mit dieser unserer Kirche einen besonderen Raum geschenkt, dir zu begegnen. Dafür danken wir dir in diesen Kirchweihfesttagen. Bitte, Herr, lass alles, was hier geschieht, im Namen deines Sohnes Jesus Christus, besonders die Verkündigung deines Evangeliums, segensreiche Auswirkungen haben auf unser ganzes Leben, sodass immer mehr Menschen dich anbeten und dir aus Dankbarkeit von Herzen dienen. Dir, dem dreieinigen Gott, dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist, sei alle Ehre. Amen.
Liebe Gemeinde, was können wir von Jesus erwarten? Auf jeden Fall können wir von ihm erwarten, dass er uns das sagt, was wir uns nicht selber sagen oder zusprechen können. Seine Worte sind so erfüllt mit der Wahrheit Gottes und haben einen solchen Mehrwert, dass es sich lohnt, ihm bedingungslos zu folgen und das eigene Leben nach ihm und seinen Worten auszurichten. Wie haben die Zeitgenossen von Jesus damals reagiert auf die Worte von Jesus? Welche Konsequenz haben sie daraus gezogen? Welche Konsequenzen ziehen wir? Hören wir, was uns der Apostel Johannes in seinem Evangelium im 6. Kapitel schreibt. Jesus sagte zu seinen zahlreichen Zuhörern: Der Geist macht lebendig, der Leib nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch gesprochen habe, sind Geist und schenken wahres Leben. Aber unter euch gibt es einige, die nicht glauben. Jesus wusste nämlich von Anfang an, wer von ihnen nicht glaubte und auch, wer ihn verraten würde. Und er fügte hinzu: Deshalb habe ich euch gesagt, niemand kann zu mir kommen, wenn es der Vater ihm nicht möglich macht. Von da an wandten sich viele seiner Jünger von ihm ab und zogen nicht länger mit ihm umher. Da fragte Jesus die 12: Wollt ihr etwa auch weggehen? Simon Petrus antwortete: Herr, zu wem sollten wir denn gehen? Du sprichst Worte, die ewiges Leben schenken. Wir glauben und haben erkannt, du bist der Heilige Gottes. Ehre sei dir, Herr.
Lob sei dir, Christus. Und nun bekennen wir gemeinsam unseren christlichen Glauben an den dreieinigen Gott. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Wir singen das Lied "Vergiss nicht zu danken" dem ewigen Herrn, Er hat dir viel Gutes getan. 602, die Strophen 1 bis 3. Gnade, deren Quelle unser Herr Jesus Christus ist, die Gnade Gottes sei mit uns allen. Wir beten in der Stille um den Segen des Wortes Gottes. Herr, dein Wort allein ist unseres Fußes Leuchte und Licht für unseren Weg. Wir bitten dich, segne du Reden und Hören. Amen. Es gibt, liebe Gemeinde, in unserer Kirche, deren Geburtstag sich wieder einmal jährt, zwei geniale Bibelverse als Geschenk, als Gedächtnisgeschenk für unsere Albertshöfer Kirchengemeinde. Immer vor Augen sind erstens über dem Kirchenschiff die Worte Jesu aus Johannes 16, Vers 33. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Dazu mehr im Kirchweihgrußwort in der Zeitung im Jahr 2017, wenn ich mich recht erinnere. Und zweitens, Jakobus Kapitel 1, Vers 22, hier am Kanzelaufgang. Das hat nicht nur Heimische, sondern auch Auswärtige schon sehr beschäftigt, was wir hier vor Augen haben. Und mein heuriges Grußwort zur Kerm nimmt in diesem Jahr Bezug zum Spruch an Kanzelaufgang: Seid Täter des Wortes und nicht Hörer allein. Und dazu passt auch die heutige Predigt. Denn es geht ums Hören und ums Tun. Und in welchem Bezug das zueinander steht, für Christen. Dazu lese ich uns den heutigen Predigtext als heutigen Predigtext aus dem Evangelium nach Lukas, Kapitel 10, die Verse 38 bis 42. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf. Dort nahm ihn eine Frau als Gast bei sich auf, ihr Name war Martha. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Die setzte sich zu Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Aber Martha war ganz davon in Anspruch genommen, sie zu bewirten. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin und sagte: Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Aber der Herr antwortete: Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt. Das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Diese Begegnung im Hause der Schwestern Martha und Maria, liebe Gemeinde, ist ja hochspannend. Es knistert geradezu in der Beziehung der beiden Schwestern. Anlass ist der Besuch von Jesus. Für Jesus als Gast und für Maria, die ihm zuhörend zu Füßen sitzt, wie eine Schülerin dem Meister zuhört, ist die Welt in Ordnung. Aber nicht für die Martha, die als aktive Gastgeberin auftritt. Man spürt ihr Verantwortungsgefühl. Sie stört sich am Verhalten ihrer Schwester und sie stört das Gespräch zwischen Jesus und Maria. Gestörte, angespannte Atmosphäre. Doch was sich negativ anfühlt, ist es nicht, wenn diese Störung zur Sprache kommt. Störungen haben Vorrang, sagen Psychologen. Mein erster Punkt in der Predigt: Störungen haben Vorrang. Das ist im Grunde eine positive Situation, denn die Störung des Gesprächs und Marthas Bemerkung machen offenbar, dass es ein Missverständnis zu klären und etwas richtigzustellen gibt. Die gefühlt schwierige Situation ist im Grunde eine sehr gute Gelegenheit, nicht nur für die beiden betroffenen Frauen, sondern auch für die anwesenden Jünger etwas zu lernen. Glaube hat viel mit Lernen zu tun. Das wissen manche gar nicht. Die denken, Glaube ist ein bisschen Gefühl. Nein, Glaube hat ganz viel mit Wissen und Lernen zu tun. Man kann aus jeder Störung sehr viel lernen, wenn es in Beziehungen zwischen verschiedenen Menschen nicht rund läuft. Und man lernt nie aus. Die aktive Martha stört sich also am Verhalten der gefühlt passiven Maria. Sie kümmert sich aktiv um das leibliche Wohl der Gäste. Maria aber hört Jesus aufmerksam und konzentriert zu, ganz fokussiert auf die Worte von Jesus und scheint alles sonst um sich herum zu vergessen. Es ist auch Arbeit. Das Zuhören, das konzentrierte Zuhören, eine andere Arbeit, aber schon auch anstrengend. Maria sieht das aber alles nicht. Sie ist ein Mensch der praktischen Tat und es zeigt sich, dass sich Martha auch am Verhalten von Jesus stört. Ich stell mir vor, wie sie sich so hinstellt, so mit verschränkten Armen, so: Herr, macht es dir nichts aus, dass meine Schwester mich alles allein machen lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Jesus scheint nach ihrer Ansicht offenbar auch kein Empfinden zu haben dafür, was jetzt dran ist. Eben praktische Nächstenliebe, wie Martha es sieht. Zweiter Punkt, die Reaktion von Jesus. Aber erstmal die Frage, wie hättest du anstelle von Jesus reagiert? Spannende Frage, finde ich. Jesus hätte umgekehrt Martha kritisieren können. Wieso stört dich, dass Maria mir auf ihre Weise Ehre erweist, meine Präsenz auf ihre Weise voll ernst nimmt? Ihr aktives, zu konzentriertes Zuhören ist doch auch Arbeit, nur anders. Beim Zuhören gibt es ja was zu verarbeiten. Und ist es nicht überhaupt taktlos, unsensibel, wie du unser Gespräch über wichtige Dinge störst? Das alles hätte Jesus sagen können. Nein, er kritisiert das Verhalten der Martha nicht. Weder ihre emsige Aktivität noch ihren unfreundlichen Ton. Jesus reagiert freundlich und wertschätzend. Martha, Martha, du bist so besorgt und machst dir Gedanken um so vieles. Ich spüre da viel Liebe in diesem Satz, viel Wertschätzung. Jesus sieht aber auch tiefer bei Martha. Er sieht nicht nur das Äußere, er sieht, dass sie im Grunde beschäftigt ist mit sich selbst. Was sie und ihre Schwester tun müssten, um gute Gastgeberinnen zu sein. Martha ist fokussiert auf ihr eigenes Tun und verkrampft sich darin. Das sieht man ja am Ärger. Liebe Gemeinde, es besteht von unserer Seite überhaupt kein Grund, innerlich auf die geschäftige Martha runterzuschauen. Das würden wir ja als praktisch gesinnte Leute auch nicht so tun. Aber wir können mal nachdenken, wie ist das eigentlich bei uns, bei mir? Ist es nicht oft auch so, dass wir sehr schnell eingenommen sind oder sogar befangen, ja gefangen in unseren eigenen Gedanken und Vorstellungen und wirklich davon überzeugt, dass wir das Richtige denken und tun? Und dabei eventuell blind sind für das noch Wichtigere? Auf sehr feine Art und Weise macht Jesus die Martha aufmerksam auf dieses Wichtigere, das sie offensichtlich nicht auf dem Schirm hat, noch nicht. Und er sagt zu ihr, in Klammern, und zu den anderen eher neutral zuhörenden Jüngern, die lernen ja auch was mit Jesus, bei aller Wertschätzung deiner Sorge, Martha, und dass du dir so viele Gedanken machst, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt, das wird ihr niemand mehr wegnehmen. Maria hat die richtige Entscheidung getroffen. Merken wir, Jesus ermuntert Martha und die Jünger und auch uns, nicht zuletzt auch uns heute, auf das zu achten, was Priorität hat. Was das Wichtigere ist vor dem Wichtigen. Marthas zupackendes, praktisches Dienen wird in keinster Weise abgewertet. Doch es geht um die Frage, was ist noch wichtiger und besser? Was hat Vorrang? Was hat Priorität? Und damit verbunden geht es um die entscheidend wichtige Frage. Wer eigentlich hat denn das Recht und die Autorität, uns, mir zu sagen, was vor allem Wichtigen das Wichtigste ist? Wir sind es von Natur aus gewohnt, unsere eigenen Gedanken und Vorstellungen insgeheim zum Maßstab zu machen, dafür, was wichtiger und wesentlich ist, bei uns selbst und auch bei anderen. Und wir sind, wie Martha, durchaus in der Situation, dass auch wir Jesus vorschreiben wollen, was Priorität hat. Nicht so direkt wie Martha, aber in unserem praktischen Leben leben wir das einfach so. Es geht schon damit an, dass wir denken oder sagen, ich habe keine Zeit, täglich 15 Minuten in der Bibel zu lesen und dabei im Gebet nach Gottes Absichten zu fragen. Ich habe angeblich zu viel zu tun. Oder ich habe keine Zeit, sonntäglich zum Gottesdienst zu gehen, um Gottes Wort zu hören und um Weisung zu empfangen von dem, der mehr weiß als ich, der es tiefer und besser weiß als ich, was ich tun soll. Ich habe keine Zeit, mit meinen Mitchristen über das Gehörte ins Gespräch zu kommen, sie mit meiner Sichtweise zu bereichern und selbst hilfreiche Korrektur zu erfahren, wenn wir gemeinsam im Gespräch über der Bibel überlegen, welche Absichten Gott mit unserem Leben hat. Offen und ehrlich gesagt, ich habe keine Lust. Ich finde es zu wenig wichtig. Liebe Gemeinde, es war schon immer eine Versuchung, selber besser wissen zu wollen, was wichtiger ist und was Priorität hat. Jesus aber sagt deutlich, es klingt vielleicht auch, ja, für unsere Ohren ziemlich radikal. Und es gibt in der Auslegungsgeschichte der Bibel, auch dieses Abschnittes, die Tendenz, dass man das etwas abschwächt, dass man nicht sagt, wenig, dass man sagt, wenig ist notwendig. Jesus sagt, eins ist notwendig. Und die ursprünglicheren Schriften in der Textüberlieferung heißen, eins ist notwendig. Das heißt, so wie gefühlt, alles andere kannst du vergessen eigentlich. Eins ist, was halt notwendig, angeblich notwendig wäre. Eins ist wichtig. Es gab schon immer diese Versuchung, was Jesus hier unmissverständlich sagt, es abzuschwächen. Zielführend ist es aber, zuerst zu hören auf ihn und dann folgt das Tun. Liebe Gemeinde, wo das Hören von Gottes Wort vernachlässigt wird, da wird unser noch so gutes Tun früher oder später vergiftet sein durch Egoismus und Lieblosigkeit und auch Bitterkeit, wenn nämlich unser gutes Tun von zu wenigen oder niemandem wahrgenommen wird und wertschätzend kommentiert wird, kann auch Bitterkeit daraus entstehen. Wir kennen doch den Satz, Undank ist der Welt Lohn. Und wenn es nur der Gedanke ist, dass eben die anderen mein Engagement übersehen und mir zu wenig danken, eben. Die dritte und wichtigste Frage, liebe Gemeinde, warum hat Hören auf Jesus Priorität? Einfache Antwort, weil es Gottes Wille ist. Das will weder der Kirchenvorstand, noch der Pfarrer, noch irgendwelche engagierten Gemeindeglieder. Es ist Gottes Wille. Bei der Taufe von Jesus, die am Anfang des Evangeliums berichtet wird, ruft Gottes Stimme vom Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn. Auf ihn sollt ihr hören. Ihm sollt ihr gehorchen. Und zwar mit voller Konzentration und nicht nur nebenbei. Es geht um die Beziehung des Glaubens zu Jesus und bedeutet, mit ihm bewusst zu leben, soll auf mich abfärben, kann uns helfen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Ich merke, indem ich das ausspreche, wie ich selber in diesem Lernprozess drin bin. Alle vier Evangelien zeigen uns, wie Jesus von Anfang an Gottes Willen erfüllt hat. Das war sein Lebenselement, die Liebe zu Gott, seinem himmlischen Vater zu verwirklichen und Gottes Retterliebe zu uns. Deshalb hat Jesus nicht nur beten gelehrt im Vaterunser, Vater, dein Wille geschehe, sondern später radikal ernst gemacht mit seinem Gebet im Garten Gethsemane, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Jesus wusste, es ist der Wille meines himmlischen Vaters zu suchen und zu retten, was verloren ist. Das war der Auftrag von Jesus. Und das ist auch der Auftrag der Kirche. Suchen und zu retten suchen, was verloren ist. Was ohne Gott verloren geht. Nicht am Ziel ankommen würde. Unsere Rettung aus dem gerechten Gericht Gottes durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz. Das konnte nicht anders geschehen. Und dazu musste und wollte Jesus zu 100% mit dem Willen seines himmlischen Vaters übereinstimmen, die rettende Liebe des Vaters zu verwirklichen. Es war kein leichter Weg. Und wenn wir, wie Maria, konzentriert auf Jesus hören, bedeutet das, dass wir uns ganz dem Wesen und der Absicht seiner göttlichen Liebe öffnen. So zu öffnen, dass diese Liebe, die sogenannte Agape-Liebe, das ist das griechische Wort dazu, dass wir diese Liebe in unser Herz hineinfließen kann, dass das hineinfließen kann und diese Liebe Gottes zu der bestimmenden Kraft unseres Lebens wird. Sodass es, wie Luther gesagt hat, ganz automatisch kommt. Nicht gute Werke machen einen frommen Menschen, sondern ein frommer Mensch tut gute Werke. Kann dann gar nicht mehr anders sein. Und diese Liebe reinigt auch unsere Motive, die leider wie oft durch unseren Egoismus und Eigensinn vergiftet sind. Ich weiß mich da mittendrin in diesem Lernprozess. Dass wir zum Beispiel etwas äußerlich aus Nächstenliebe tun, aber es im Grunde für uns selber tun, um vor uns selber und vor unseren Mitmenschen gut dazustehen und damit unser eigenes soziales oder religiöses Image pflegen. Und früher oder später werden wir aber dabei innerlich lieblos und bitter, wenn es nicht nach unserem Kopf geht. Wenn es Gegenwind gibt, wenn der Dank ausbleibt. Deshalb ist die Störung durch Martha so wichtig, weil es die Gelegenheit ist, dass Jesus ihr und seinen anwesenden Jüngern dadurch etwas zentral Wichtiges sagen kann, nämlich, was Priorität hat und Priorität verdient. Liebe Gemeinde, der Grundsatz, Jesus first, den junge Leute mal so formuliert haben, um ihren Glauben zum Ausdruck zu bringen, Jesus zuerst. Das zuerst auf Jesus hören stärkt unsere Liebe zu Gott und unsere Freude am Glauben und ist der beste Schutz vor der Versuchung, uns selber und unser eigenes Tun zu wichtig zu nehmen und damit Erwartungsdruck aufzubauen, auch gegen unsere Mitmenschen. Durch die ganze Begebenheit will Jesus uns sagen, niemand kann Gott wirklich dienen, wer sich nicht zuerst von Jesus hat dienen lassen. Deshalb beginnt der bessere Dienst für Gott immer damit, dass wir erst einmal ganz bewusst stillhalten vor Gott und beim Lesen täglicher Bibelabschnitte fragen, Herr, was möchtest du mir sagen, was wichtig ist, worauf ich mich verlassen kann? Und welchen Auftrag hast du heute für mich? Das ist der Lernprozess, in dem ich selbst mit vielen Mitchristen stehe. So als Christ zu leben, ist unverzichtbar. Deshalb sagt Jesus, dieses eine ist notwendig, vor allem Wichtigen. Das hat Maria ernst genommen. Und liebe Gemeinde, Maria ist uns darin ein großes Vorbild, dass sie für sie die Lebensverbindung, die Beziehung zu ihrem Meister, zu Jesus Priorität hat. Und diese Lebensverbindung drückt sich auch aus darin, dass sie seinem Wort zuhört, wie eine Lernende. Sie lebt und lernt nach dem Grundsatz, was würde Jesus tun? Was willst du, dass ich tun soll? Was ist wichtig? Es wird für sie immer wichtiger, was Jesus tut. Sie bekommt ein Gespür für die Retterliebe von Jesus. In Johannes 12 wird an anderer Stelle eben im Evangelium berichtet, dass sie Jesus mit wertvollstem Salböl für sein Begräbnis salbt. Ein Ausdruck ihrer Liebeshingabe. Ein Mensch, der liebt, handelt immer richtig. Aber leider lieben wir zu wenig. Und wenn wir nur darauf warten, dass man uns gebührend dankt, das ist ja der Frust Marthas und vieler Christen, kein Dank. Aber wir wollen zuletzt am Schluss der Predigt noch einmal danken für die aufrichtige Martha. Die war wirklich aufrichtig und offen. Und ehrlich hat sie ihren Ärger ausgesprochen. Das ist ein gutes Zeichen, wenn man seinen Groll nicht in sich hineinfrisst und aus seinem Herzen keine Mördergrube macht. Da wird man ja nur bitter und krank. Nur so konnte Jesus ihr helfen, dass sie offen und ehrlich das aussprach und hilft indirekt auch seinen Jüngern und uns, die wir heute Predigthörer sind. Liebe Gemeinde, dass auch wir Zeit investieren in das Hören auf das Wort Gottes. Darum geht es Jesus. Das ist allein notwendig. Dem Hören auf das Wort Gottes immer Priorität einräumen, um uns erfüllen zu lassen mit der Liebe von Jesus und um uns zu zeigen zu lassen, was wichtig ist. Wenn wir das tun, wenn das unser Standard wird und bleibt, dann wird letztlich alles gut. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus zum ewigen Leben. Wir singen 346, Such, wer da will, ein ander Ziel, die Seligkeit zu finden. Danke, Präparanten, dass ihr und Konfirmanden, dass ihr helft, einzusammeln. Erworben. Hier ist der Mann.
Herzensgrund, sucht ihn allein, denn wohl wird sein, dem der ihn herzlich ehret.
Ich lese nun die Abkündigungen für den heutigen Kirchweihsonntag. Der Gemeinde ist Folgendes bekannt zu geben. Zunächst folgende Einlagen und Gaben der vergangenen Woche. Im Klingelbeutel für die eigene Gemeinde waren 67 Euro, Kollekte am Ausgang für Diakoneo 9 Dettelsau 15 Euro, Kästchen für Kinder- und Jugendarbeit 6 Euro. An Spenden wurden gegeben 50 Euro zur freien Verfügung. Wir sagen herzlichen Dank und wünschen den Gebern und der Verwendung der Gaben Gottes Segen. Die Kollekte am Ausgang ist heute bestimmt für die eigene Gemeinde, ebenso am morgigen Kirchweihmontag. Nähere Infos zu den Kollekten finden Sie im Schaukasten an der Kirche. Auf folgende Gottesdienste und Veranstaltungen ist hinzuweisen. Morgen am Kirchweihmontag, 10. November, feiern wir um 9.30 Uhr Sakramentsgottesdienst. Hierzu wird herzlich eingeladen. Der nächste Gemeindenachmittag findet am kommenden Donnerstag, den 19. November um 14 Uhr im Gemeindehaus statt. Auch hierzu wird herzlich eingeladen. Herzliche Einladung zur Martinsandacht des Haus für Kinder am Donnerstag, den 13. November um 17 Uhr in unserer Kirche. Herzliche Einladung auch zum Gottesdienst mit dem Männergesangverein am kommenden Sonntag, den 16. November, Volkstrauertag, um 9.30 Uhr und zu der anschließenden Gedenkfeier beim Mahnmal der gefallenen Soldaten am Friedhof mit dem Männergesangverein und dem Posaunenchor. Herzliche Einladung an alle Kinder zum Kindergottesdienst am Sonntag, den 16. November, um 10 Uhr im Gemeindehaus. Auch heuer findet wieder die Aktion Weihnachtsbäckchen für Kinder in Rumänien statt. Die Bäckchen können vom Donnerstag, 20.11. bis Samstag, 22.11. bei Frau Ute Feiler, Rehgasse 9, abgegeben werden. Schon jetzt sei herzlich eingeladen zum nächsten Gespräch um die Bibel. Es findet statt am Dienstag, den 18. November um 19.30 Uhr im Gemeindehaus. Der Leitspruch zum heutigen Kirchweihfest steht im Psalm 84. Wie lieb sind mir die Orte, wo du dich gerne finden lässt, du Herr des Universums. Meine Seele sehnt sich nach dir, an diesem Ort, unserem Gotteshaus, in deiner Nähe zu sein. Der dreieinige Gott segne seine Gemeinde hier vor Ort in unserem Land und weltweit nach dem Reichtum seiner Gnade. Amen.
Amen. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, wir danken dir für das Geschenk besonderer christlicher Gemeinschaft durch deinen Sohn, unseren Retter und Herrn Jesus Christus. Im gemeinsamen Vertrauen auf ihn bitten wir dich, sende in unsere Welt voll Störungen und Streit deinen Heiligen Geist, der auch uns motiviert, ernst zu machen mit dem Grundsatz Jesus first, Jesus zuerst, das Hören auf ihn und sein ewig gültiges Wort zuerst. Sende in unsere Welt voll Gewalt deinen Geist des Jesus-Friedens. Besonders bitten wir anlässlich des heutigen Gedenktags an die schreckliche Reichspogromnacht am 9. November vor Neujahr 1938 um ein Ende des weltweiten antisemitischen Hasses gegen dein Volk Israel. Zugleich danken wir dir heute anlässlich des zweiten besonderen Gedenktags an den Mauerfall für das Wunder der friedlichen Revolution, weil der Geist des Jesusfriedens in vielen Gebeten gewirkt und du diese Gebete gnädig erhört hast. Lass uns dadurch aufs Neue ermutigt werden, zu neuem Vertrauen auf dich, unseren Gott, mitten in unserer leider nach wie vor durch Gleichgültigkeit, Hochmut und Lieblosigkeiten vergifteten Welt. In unsere Ängste und Ratlosigkeit hinein sende bitte deinen Geist der Zuversicht. Für unsere Regierenden bitten wir um die Erkenntnis, dass ohne Ehrfurcht vor dir und deinen Geboten alles gut gemeinte Wollen zum Scheitern verurteilt ist. Erbarme dich auch der Verirrungen unserer evangelischen Kirche, wo sie sich nicht eng und klar an dein Wort hält. Schenke uns allen wieder den Geist des betenden Hörens auf dich, wie es Luther so vorbildlich geübt hat. In unserer Kirche, wo sie sich mehr sorgt um Anerkennung durch Menschen, als danach dir zu gefallen, sende den Geist der Erneuerung durch Jesus. Erfülle unser Kirchengebäude und unsere christliche Gemeinde vor Ort als Gemeinschaft der Glaubenden mit dem Geist deiner Liebe und Wahrheit. Bitte gib einen starken Hunger nach deinem Wort. Durch dein Wort hilf uns, dass unsere Gedanken, unser Wollen und Entscheiden bewegt werden, geordnet werden in die Richtung, die deinem guten Willen für unser Leben entspricht. Lass uns als christliche Gemeinde dann immer mehr zusammenstehen und wachsen. Überwinde alle Gleichgültigkeit und Lieblosigkeit und stärke das Vertrauen in deine neuschaffende Kraft. Lass uns in aufmerksamer, tätiger Liebe füreinander ein Segen sein. Gemeinsam beten wir nun im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bevor wir die vierte Strophe des Liedes Vergiss nicht zu danken, beginnend mit Jesus gehörst du zur ewigen Welt singen, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Es wurde ja angekündigt, dass es zu der Predigtreihe zur Offenbarung des Johannes noch einen Flyer geben wird. Diese Predigtreihe wird sein erst im Januar, Februar nächsten Jahres, aber dazu gibt es schon mal so einen Flyer, den Sie gerne auch mitnehmen können. Und nun singen wir die vierte Strophe des angekündigten Liedes, 602, Strophe 4.
In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. In Jesus gehörst du zur ewigen Welt, zum Glaubensgehorsam befreit. Er hat dich in seine Gemeinde gestellt und macht dich zum Dienen bereit. Barmherzig, geduldig und unsere Sünden ins äußerste Meer, kommt, betet den Ewigen an.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe und erhalte dir seinen Frieden. Amen. Wir dürfen ein Ausgangsstück unseres Posaunenchores noch genießen.